Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken jetzt zurück hier in der Sportshow auf meinsportradio.de auf den ersten Spieltag der englischen Premier League. Da hat es ja einiges an Überraschungen gegeben, da hat es Tore gegeben, da hat es tolle Geschichten gegeben. Und die fassen wir jetzt mal zusammen hier in der Sportshow mit unserem Kollegen von 90 Plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, 90 Plus bei uns jetzt regelmäßig zu Gast. Wir arbeiten zusammen und machen die englische Liga und den internationalen Fußball ein bisschen fit für euch, damit ihr ja einen guten Eindruck von diesen Ligen kriegt und einen schönen Eindruck vermittelt bekommt, was dort alles am Wochenende so abgegangen ist. Und da hat es an diesem Wochenende in der Premier League, wie gesagt, einiges gegeben. Vor allen Dingen viele Tore. Es ging ja schon gleich los beim 4:3 von Arsenal gegen Leicester. Zum Auftakt am Freitag, ging dann aber auch nahtlos so weiter am Samstag und am Sonntag, Chris. Und da gab es dann vor allen Dingen auch die große Überraschung, will ich jetzt gar nicht sagen. Chelsea verliert zu Hause gegen Burnley mit 2:3. Antonio Conte hatte es ja vor der Saison schon angekündigt. Er hatte so ein bisschen Respekt vor dem Saisonstart immer im Hinterkopf, dass es ja vor 2 Jahren für Chelsea nach der Meisterschaft dann auch sehr, sehr schwierig wurde, am Ende nur Platz 10 raussprang. Was würdest du zu diesem ersten Spiel als Einschätzung sagen? Hat es dich überrascht?
Ja, Überraschung auf jeden Fall. Also da kann man jetzt von den Kommentaren von Conte sagen, was man will. Trotzdem sollte die Mannschaft, Ausfälle hin oder her, definitiv dazu in der Lage sein, einen Gegner wie Burnley, den man durchaus zu den 3-4 qualitativ schlechtesten Mannschaften zählen kann, auf jeden Fall zu schlagen. Also das war eine Riesenüberraschung. Auch unabhängig vom Platzverweis konnte ich nicht glauben, was da passiert, ehrlich gesagt.
Ging ja schon früh los. Dieser Platzverweis von Cahill, der war für Antonio Conte ein Key-Faktor in diesem Spiel. Wir hören mal in sein Statement auf der Pressekonferenz rein.
It was a key moment. Because after this red card, I think we lost our composure.
Ja, die 14. Minute, die Karte für Cahill, und danach war es eigentlich um Chelsea so bisschen geschehen bis zur Halbzeit, dann 3 Gegentore kassiert.
Ja, also ich war total überrascht, was da passiert ist. Vor allem muss man sagen, dass Burnley das extrem stark gespielt hat. Also das hat mich phasenweise ein bisschen an Leicester vor 2 Jahren erinnert. Mhm. Burnley war defensiv extrem kompakt, hat richtig stark verteidigt, was natürlich noch überraschender ist, da man den besten Verteidiger ja im Sommer Michael Keane an Everton verloren hat. Hat nichts geändert. Die Mannschaft war sehr souverän. Das Beeindruckendste war aber dieses Umschaltspiel über Robbie Brady und das zentrale Mittelfeld, Defour. Und da hat man Chelsea komplett überrumpelt. Ich glaube, Chelsea hat mit diesen schnellen Gegenangriffen, vor allem mit diesen mutigen Gegenangriffen, überhaupt nicht gerechnet. Und hat dann, wie Conte das auch angemerkt hat, erst recht nach dem Platzverweis so ein bisschen die Ordnung verloren, war ein bisschen überrumpelt, wusste nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Ja, und dann ist es einfach geschehen. Also das eins hat dann das andere ergeben.
Antonio Conte hatte nach dem Spiel dann auch folgende Erklärung oder beziehungsweise Analyse parat.
Today I saw two faces. One positive in the second half and one negative in the first half.
Also die Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert, in der zweiten, da wurde es ein bisschen besser. Allerdings floh auch da ein Chelsea-Spieler zunächst mal vom Platz, Cesc Fabregas, auch eine gelb-rote Karte gesehen, also auch ein Platzverweis. 4 Platzverweise in den ersten 3 Pflichtspielen der Saison. Hat Chelsea ein Disziplinproblem?
Wenn man sich die Platzverweise mal anschaut, okay, Cahill, das war einfach nur übermotiviert. Da würde ich jetzt nicht von Disziplinlosigkeit sprechen. Cahill vertändelt den Ball ein wenig, möchte es irgendwie wieder gut machen, den Ball abblocken und streckt dann den Schlappen quasi auf das Schienbein des Gegners. Also da war keine Absicht dahinter, das war einfach Übermut im Moment. Das würde ich nicht als Disziplinlosigkeit bezeichnen. Fabregas dagegen sehr, weil ein Spieler von seiner Erfahrung, der kennt die Premier League, seitdem er 17 ist, das darf nicht passieren. Also erst der hämische Beifall für den Schiedsrichter, was dann die gelbe Karte mit sich brachte. Und dann gegen Ende des Mitte der zweiten Halbzeit, Ende des Spiels, dieses überharte Eingreifen. Also er reagiert noch total geschockt, dass er jetzt einen Platzverweis bekommt. Und ehrlich gesagt hätte er sich auch nicht wundern dürfen, wenn es glattrot gegeben hätte, meiner Meinung nach. Mhm.
Auf jeden Fall hat auch das dem Spiel von Chelsea nicht unbedingt gut getan, auch wenn sie natürlich noch zwei Tore in der zweiten Halbzeit geschossen haben. Am Ende dann aber trotzdem eben die Niederlage, die stand dann fest mit 2-3. Zum Start in die Saison ist das erstmal schiefgegangen. Chelsea damit nach dem ersten Spieltag auf Platz 14, aber das ist ja jetzt noch alles nicht aussagekräftig. Trotzdem wird schon eifrig über die Zukunft von Antonio Conte spekuliert und Jamie Carragher, der ehemalige Liverpool-Spieler, der hat bei den Kollegen von Sky Sports England folgendes Statement abgegeben.
And I'd be very surprised if I'm sitting here in 12 months time, hopefully, fingers crossed, that he's the Chelsea manager.
Also, Carragher glaubt nicht, Chris, dass Conte in 12 Monaten noch Trainer bei Chelsea sein wird. Gehst du da mit nach diesem frühen Saisonstart?
Man muss dazu sagen, Carragher sagt das natürlich nicht, weil Chelsea vielleicht eine schlechte Leistung abliefert oder eine schlechte Saison spielt. Es geht eher darum, dass Conte mit den Transferplanungen beziehungsweise ja mit dem Vorstand unzufrieden ist und sehr frustriert über den Transfermarkt ist. Ich muss zugeben, ich war am Anfang, habe ich mir das auch ein bisschen so als Luxusproblem abgestempelt und habe gedacht, er überreagiert ein wenig. Aber wenn man sich dann den Kader anschaut, hat er durchaus recht. Also Chelsea braucht definitiv noch weitere Verstärkungen. Man ist da am Samstag mit einer, ich will nicht sagen Rumpfelf, aber da war ein Debütant in der Mannschaft, den keiner vorher auf dem Zettel hatte. Und auf der Bank hatte man bis auf den Ersatztorwart Caballero insgesamt knapp 20 Spiele Premier League-Erfahrung. Hm. Und das ist für eine teure Mannschaft und für eine Mannschaft mit der Ambition, vor allem jetzt noch mit der zusätzlichen Belastung der Champions League, natürlich etwas knapp, sage ich mal, weil so viele Spiele haben jetzt nicht gefehlt. Es waren 3, 4, 5 Ausfälle, Pedro, Hazard, ja, und das wird es während einer Saison mit 50 Pflichtspielen immer wieder geben. Und daher kann ich Contes Frustrationen verstehen. Und wenn er dann nicht die Verstärkung bekommt, die er sich wünscht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Conte am Ende der Saison sagt, okay, das langt mir jetzt.
Vor allen Dingen, weil dann auch noch Platzverweise dazukommen, die Personaldecke damit nicht unbedingt entspannen. Und wir hatten ja neulich schon in unserer großen Saisonvorschau über Nemanja Matic gesprochen, den Chelsea ja abgegeben hat für 45 Millionen in Richtung Manchester United. Und der hat am Wochenende ja eigentlich schon mal richtig gut eingeschlagen beim 4-0 von United über West Ham. United damit auch Tabellenführer. Und ja, Matic vielleicht einer der Gründe für den Erfolg, weil er nämlich genau das übernommen hat, was wir ihm ja auch empfohlen haben, was wir zu dem Wechsel gesagt haben, dass er vielleicht die Drecksarbeit für Paul Pogba macht.
Tja, absolut richtig. Also als ich das Spiel gestern gesehen habe, musste ich auch direkt an unser Gespräch bei der Vorschau denken. Ja, Matic hat Pogba in allen Belangen entlastet und hat ihm die Drecksarbeit quasi abgenommen. Pogba war dadurch komplett frei, konnte dem Spiel seinen Stempel aufsetzen, ohne großartig sich um die Defensive zu bemühen. Was sich jetzt nach reiner Zerstörungsarbeit anhört, das war es gar nicht bei Matic. Also er hat sich auch gut in die Offensive eingeschaltet. Das war natürlich auch dadurch begünstigt, dass West Ham im zentralen Mittelfeld jetzt nicht überragend aufgestellt ist. Aber trotzdem, was Pogba da geliefert hat durch die Unterstützung von Matic, das war schon überragend. Ja, wenn er jetzt so weitermacht und vielleicht auch mal gegen die ganz großen Gegner dieses Level halten kann, dann wird er allmählich vielleicht die Ablösesumme gerecht irgendwann.
Und ihr habt ihm auf 90+ den sogenannten Robin Award verliehen, also den quasi Award für den Helfershelfer. Was Batman sein Robin, das ist Matic offenbar für Pogba.
Ja, absolut richtig, wie wir es gerade angesprochen haben. Er nimmt ihm einfach diese ganze Arbeit ab. Und Matic ist so dieser, ja, über ihn will keiner sprechen. Lukaku macht den Doppelpack. Pogba ist so eigentlich der Spieler des Spiels, auch wegen seinem Standing. Und Matic ist da der klammheimische Sieger des gesamten Spiels, macht all das, was Mourinho von ihm erhofft hat und wertet damit die ganze Defensive, das ganze Mittelfeld auf und damit natürlich dann auch die komplette Mannschaft und ist so der unbesungene Held.
Und Lukaku, über den wurde gesungen, weil er nämlich wieder getroffen hat. In seinem ersten Ligaspiel für Manchester United hat er getroffen, wie auch vorher bei seinem Verein. Das scheint ihm wirklich zu liegen, deshalb habt ihr ihm auch den Mr. Debut Award verliehen.
Ja, genau, bei West Brom, also der einzige Verein in England, wo es ihm nicht gelungen ist, ist ironischerweise der FC Chelsea. Da hat er nicht bei seinem Debüt getroffen, aber danach die Line bei West Bromwich und Everton. Da hat er direkt auf Anhieb getroffen. Und jetzt auch bei Manchester United. Man muss auch sagen, es war eine etwas dankbare Aufgabe, weil West Ham wirklich nicht gerade stark war an dem Tag. Aber ja, Das war natürlich eine überragende Leistung von ihm. Ja,
der vierte Mann aus Manchester, der in seiner Karriere oder in der Geschichte des Vereins einen Doppelpack bei seiner Premiere erzielt. Ruud van Nistelrooy, James Wilson und Marcus Rashford. Das waren die bisherigen. Und ja, wir müssen natürlich auch den Trainer nochmal zu Wort kommen lassen. José Mourinho, Tabellenführer jetzt mit Manchester United. Wir hatten es auch in unserem Gespräch vor der Saison gesagt. Das zweite Jahr unter Mourinho, das ist meist das Erfolgreiche bei seinem Verein. Und er hat auch nochmal verglichen, wie das jetzt in diesem zweiten Jahr im Vergleich zum ersten Jahr war. Damals hatte Manchester auch gewonnen zum ersten Spiel, am ersten Spieltag, rutschte dann aber nachher auf Platz 6 ab. Wir hören mal bei José Mourinho rein.
You know, I think last season we were also top of the league with goals in the first match, and we finished sixth. So this means nothing. I want to make it clear. This just means that we played well and with confidence levels really high. And now our challenge is to keep. And I'm not saying this level of results, because in the Premier League it's not often that you win 4-0, but to keep these confidence levels. I think we, as I told, we can be a better team than we were last season. I think we can. Second transfer window for us. Now 13 months of work together, so we have better conditions to be a better team.
Also man kennt sich jetzt mittlerweile, die Mannschaft hat sich eingefunden, die neuen scheinen auch zu funktionieren. Kann doch eigentlich nur eine gute Saison für Manchester werden.
Ja, wobei man auch sagen muss, man sollte nach dem Spiel jetzt auch wirklich die Kirche im Dorf lassen, weil West Ham war wirklich erschreckend schwach. Mhm. Man United hat sich da ein bisschen in den Rausch gespielt. Man muss einfach wirklich abwarten, ob diese auf den ersten Blick jetzt überragende Mittelfeldzentrale mit Matic und Pogba auch gegen die Top-Gegner wirklich da standhält. Und ja, also es ist zu früh. Wir müssen erstmal abwarten. Wenn sie am 10., 11. Spieltag auch noch auf dem ersten Platz stehen, dann kann man sie durchaus als ganz ernsten Titelkandidaten sehen.
8 Mannschaften haben ja jetzt nach dem ersten Spieltag 3 Punkte auf dem Konto. Also da kann man natürlich noch keine großen Tendenzen dann wirklich ablesen. Aber was man auf jeden Fall hervorheben muss, das ist der Aufsteiger aus Huddersfield. Der gewinnt nämlich bei Crystal Palace mit 3-0. Und dieses Spiel hat ja auch eine besondere Geschichte. Denn vor 45 Jahren, da stieg Huddersfield nach einem 0-0 gegen Crystal Palace aus der damals ersten Liga ab. Und jetzt haben sich zurückgemeldet mit einem 3-0 Sieg, und David Wagner, der deutsche Trainer, der hat Folgendes zu Protokoll gegeben.
You cannot moan about something if you play your first Premier League game in the club history, your first game in the top flights after 45 years, and you win 3-0 against Crystal Palace away. Even if we know that maybe the result was too high, we were very clinical today. We had an outstanding Jonas Lössl from my point of view, and we were lucky that Crystal Palace missed some of their opportunities. But I think you need this luck if you like to win Premier League matches, especially away. And with the togetherness and the fighting attitude we had, with the idea to try to keep them away from our goal, that we tried to press them as high as possible, because everybody knows how strong the Crystal Palace offensive is, maybe one of the best in the Premier League. So we were brave enough to try to press them high, and I think over a long period of the game our game plan worked, and at the end we were successful.
Also 3 Punkte zum Start, damit Platz 2 momentan. Kann Huddersfield ja den Kurs vielleicht beibehalten? Was traust du ihnen insgesamt zu?
Trauen ist das richtige Sprichwort. David Wagner hat es auch angesprochen. Wir haben es in unserer Vorschau auch mal kurz angeschnitten. Wenn Huddersfield wie in der zweiten Liga wirklich diesen mutigen, forschen Fußball spielt, wirklich gegen jeden Gegner auch presst und mutig aufspielt, dann können sie auf jeden Fall den Klassenhalt schaffen. Das hat man jetzt gegen Crystal Palace gesehen. Crystal Palace war darauf überhaupt nicht eingestellt. Mhm. Dazu muss man fairerweise aber auch sagen, dass Crystal Palace unter De Boer jetzt ein bisschen anders spielt als früher. Die Mannschaft war dieses altmodische Kick-and-Rush gewohnt, und jetzt müssen sie auf einmal Fußball spielen unter dem Niederländer. Das scheint noch ein bisschen Probleme zu geben. Es sind neue taktische Herausforderungen. Also man muss da auch fairerweise sagen, dass Crystal Palace etwas überfordert schien. Und Huddersfield darf jetzt nicht zu viel aus diesem Spiel mit rausnehmen. Sie sollten auf jeden Fall Selbstbewusstsein mit rausnehmen. Sie sollten diesen Mut beherzigen, auch in den nächsten Spielen. Aber man darf jetzt auch nicht überreagieren und denken, dass man hier jetzt dass man hier durchstarten wird. Denn dazu ist nämlich der Kader auch wirklich zu dünn und qualitativ hat man da auch zu kämpfen. Also Erfolgserlebnis ja und es macht Mut auf jeden Fall. Mhm. Aber ich denke mal auch, dass David Wagner da zustimmen würde, dass man da sich jetzt nicht zurücklehnen darf.
Über einen dünnen Kader kann sich das drittplatzierte Team in der Premier League, Manchester City, nun beim besten Willen nicht beschweren. Pep Guardiola durfte einkaufen, hat vor allen Dingen auch die Defensive gestärkt mit seinen Einkäufen. Und das hat sich dann im ersten Spiel auch absolut gezeigt. Bei Brighton allerdings natürlich, dass auch ein Aufsteiger wurde, 2-0 gewonnen. Die Mannschaft hat sich sehr schwer getan, Manchester City, um zum Erfolg zu kommen. Pep Guardiola meinte, ja, das ist typisch gegen einen Aufsteiger. Gegen die ist so ein erstes Spiel immer besonders schwierig.
First game, especially with a new promoted, when you have the passion, the fans, the no pressure all, it's always difficult and we did it. So we were stable. We conceded just one action after one corner and after that nothing happened. And try to improve, to attack more fluidly, a little bit quicker, a little bit more precise, a little bit more accuracy in our passes, because it's not easy to attack 10 players there. But of course, congratulations for the team for the first victory.
Ja, sie haben es geschafft, hinten kompakt zu stehen, konnte auch zu unterbinden, gar nicht erst zuzulassen. Die einzige Chance, das hatte Pep eben gesagt, die sie zulassen mussten, war nach einem Standard. Also Burnley vielleicht auch ein dankbarer Gegner dann zum Start.
Brighton, ja.
Brighton, Entschuldigung.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ein dankbarer Gegner. Brighton hat da mit Mann und Maus verteidigt, hat da sich ja komplett hinten reingestellt und einfach ums Überleben gekämpft. Das hat zwischendurch auch ganz gut geklappt bei Brighton. Also man hat da wirklich alles gegeben, natürlich auch begünstigt von der Heimkulisse. Und dann war es natürlich ausgerechnet ein individueller Fehler, der das 1-0 eingeleitet hat. Wer weiß, ob man da noch ein bisschen länger an dem Unentschieden festgehalten hätten können. Mhm. Und ja, aber City, das war schon stark. Also da muss man wirklich sagen, es war zwar nur Brighton, aber teilweise die Kombination, mit der City da agierte, das war schon beeindruckend mit anzusehen und ein sehr schöner Fußball. Ich denke jetzt gerade an David Silva, der ein überragendes Spiel gemacht hat und dessen Genialität, die geht meines Erachtens in Europa immer ein bisschen unter. Und da hat man gesehen, wie enorm wichtig er für die Mannschaft ist. Und wenn City wirklich angeblich noch nicht so weit ist und noch nicht endgültig eingespielt ist, dann könnte das sehr beängstigend werden, weil es sieht schon verdammt gut aus.
Also mal gucken, wie es gegen höher gerankte Mannschaften dann mit der Konteranfälligkeit aussehen wird. Wir müssen natürlich auch noch über Jürgen Klopp sprechen, über den FC Liverpool, der in Watford zu Gast war, 3-3 gespielt hat und Jürgen Klopp fasste das Ergebnis so zusammen.
In Goods and Bads, Ups and Downs, mit away game, first game, against a physical, really strong side, which we struggled a little bit, especially in the first half, had not enough direction in the game, but did much better in the second half. It was clear from the first second we want to come here to win. And so I think that would have been deserved because, of course, Watford had their moments, but pretty much around set pieces. And the first was good, the second, yeah, it was unlucky. You can get a goal like this, but the third one was offside, and you know, from with enough people around, that's unlucky then for us, of course, because they wouldn't score another goal. So,
ja, ein Abseitstor. Ansonsten ein bisschen Pech gehabt. Wie hast du den Auftritt von Liverpool gesehen?
Schwer zu sagen. Also, ich finde, dass Liverpool zwar am Ende etwas Pech hatte, das stimmt schon, aber gleichzeitig hatte meines Erachtens Watford auch ein bisschen Pech, überhaupt die Tore gegen Liverpool zu kassieren. Denn überraschenderweise in der ersten Halbzeit hat Watford das wirklich im Griff gehabt. Die haben das wirklich clever runtergespielt, haben sehr geordnet und strukturiert Fußball gespielt. Also da hat man direkt den Stempel von Marco Silva, dem neuen Trainer, erkannt. Das war schon sehr stark und dann war das eben eine Weltklasse-Einzelaktion von Mané, die dann das Tor für Liverpool beschert hat. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, das kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann natürlich, als Liverpool dann das zweite Tor erzielte, wurde es natürlich schwerer für Watford dagegen zu halten. Und insgesamt war das meines Erachtens daher wirklich ein faires Unentschieden, weil Watford wirklich sehr stark begann, dann natürlich auch nachließ. Aber haben sich auf jeden Fall diesen Punkt verdient.
Mhm. Arsenal hat am Ende 3 Punkte in seinem Spiel zu Hause gegen Leicester zum Ligastart einfahren können. 4-3 ging es am Ende aus. Arsenal zwischendurch eigentlich die dominante Mannschaft, hat es dann ein bisschen verhühnert, hat dann ein Gegentor kassiert, wie aus dem Nichts. Das hat die Leicester-Mannschaft dann wieder ein bisschen besser ins Spiel gebracht. Das war ja zum Teil ein ziemlich vogelwildes Spiel, aber entschieden wurde es am Ende auf Seiten von Arsenal durch 2 Franzosen.
Olivier Giroud und Alexandre Lacazette. Lacazette, der gleich nach 94 Sekunden sein Debüttor machte, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt legt Arsenal mal richtig los. Aber wie es so oft bei Arsenal ist, schleichen sich dann die Fehler ein. Da war man ein bisschen nachlässig. Aber fairerweise muss man sagen, ich finde, Arsenal hat das wirklich stark gespielt. Und die Tore kamen da ebenfalls ein bisschen aus dem Nichts. Vielleicht war das auch ein bisschen der umstrukturierten Dreierkette geschuldet. Nacho Monreal musste da den zentralen Innenverteidiger geben. Ich glaube, das hat er in seinem Leben noch nie gespielt. Hat man auch gemerkt. Und deswegen sind da diese typischen Leicester-Gegenzüge, die wir aus der Meistersaison noch kennen, entstanden. Vardy hat ihn natürlich hervorragend abgeschlossen. Mhm. Aber ja, Die Wende kam so ein bisschen mit der Einwechslung von Olivier Giroud, der so ein bisschen totgesagt wurde nach der Verpflichtung von Lacazette. Giroud hat dann die Offensive belebt. Er gibt der Offensive auch ein ganz neues Element bei Arsenal mit seiner Statur. Er kann den Ball hervorragend abschirmen und weiterleiten, hat dafür auch ein sehr gutes Auge. Und ja, den Siegtreffer, das 4-3, das macht er dann selbst per Kopf, auch eine Komponente, die sonst ein wenig fehlt bei Arsenal. Und ja, deswegen kommt es natürlich wenig überraschend, dass Arsenal Giroud halten will und Wenger hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass Giroud sich auch dazu entschieden hat, zu bleiben und zu kämpfen und seine Rolle im Kader zu akzeptieren. Also das ist auf jeden Fall eine super Neuigkeit für die Gunners und man hat gesehen, wie wichtig Giroud für Arsenal noch ist.
Können die vielleicht auch beide mal zusammenspielen? Einfach nicht, der eine kommt nicht als Joker rein, sondern sie starten vielleicht beide mal zeitgleich?
Könnte durchaus vorkommen, kommt wahrscheinlich auf den Gegner an und natürlich auf die Verletzten, weil normalerweise, wenn Lacazette, Özil und Sanchez fit sind, dann wird man wahrscheinlich in dem neuen favorisierten 3-4-2-1 auflaufen. Und dann ist vielleicht in der Konstellation kein Platz für Giroud, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Wenger in dieser Saison vielleicht ein bisschen flexibler handeln wird und Giroud dann auch zu seinen Einsätzen kommen wird und Lacazette vielleicht etwas hinter ihm spielt oder vielleicht auch beide vorne zusammen im Sturm, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, dass Giroud auf jeden Fall für verschiedene Systemüberlegungen geeignet ist.
Denn das war ja auch immer ein Vorwurf an Arsène Wenger, dass er eben zu wenig flexibel auf manche Situationen reagiert. Jetzt hat er vielleicht die Möglichkeit, mit dem Mann, der von 90+ den Blitzstart Award bekommen hat, der Alexander Lacazette, und mit dem Mr. Unverzichtbar Award dekorierte Olivier Giroud, also die beiden ganz wichtige Männer an diesem Spieltag. Chris, wenn du dir aus diesen ganzen Namen, aus diesen ganzen Spielern, die wir eben genannt haben und vielleicht auch Trainern, den Mann des Spieltags picken würdest, wen würdest du nehmen?
Ich muss sagen, ich wähle immer gern so ein paar Außenseiter. Ich wähle nicht gern die Namen, die jeder nennt. Deswegen würde ich fast schon sagen Matic. Ja. Matic hat mir extrem gut gefallen, gerade weil es so unauffällig war, gerade weil solche Spieler, finde ich, zu wenig Anerkennung bekommen für ihre Leistungen. Deswegen war ich auch immer ein großer Fan von Kanté, bei dem das recht ähnlich war. Ich war sehr kritisch, was die Verpflichtung angeht. Deswegen bin ich jetzt umso überraschter über seine Leistungen. Und wenn er das durchziehen kann, dann ja, top, neue Verpflichtung.
Ich würde vielleicht für Wayne Rooney plädieren, weil ich ihn einfach auch in unserer Saisonvorschau ja gefragt habe, ob das nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist, dass man den bei Everton noch holt. Aber dann kommt er, trifft und trifft zum Sieg gegen Stoke City, der 1-0-Sieg von Everton, also durch ein Tor von Wayne Rooney, durch den Rückkehrer, genau 4.869 Tage nach seiner Abkehr von Everton kehrt er zurück und trifft. Also von daher, das auch eine nette Geschichte an diesem Premier League Spieltag, der außerdem noch den 2-0 Auswärtssieg von Tottenham bei Newcastle sah, den 1-0-Sieg von West Brom gegen Bournemouth und natürlich auch das torlose Unentschieden zwischen Southampton und Swansea. Ja, auch das war ein Spiel, über das wir jetzt nicht näher gesprochen haben, aber das war auch nicht so wichtig in der Tabelle. Manchester United vor Huddersfield Town, Manchester City und Tottenham Hotspur, Arsenal auf 5, aber das momentan alles nur aufgrund der Tordifferenz. Mehr gibt's dann nächste Woche bei uns, dann sprechen wir sicherlich auch wieder über die Premier League, über dann hoffentlich wieder einen so torreichen Spieltag und dann gerne auch wieder mit den Kollegen von 90+, mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
The sound of football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.